Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir als Predigtext hören wollen, ist das Evangelium, das diesem Erntedankfest zugeordnet ist. Es steht im Markus-Evangelium im 8. Kapitel. Es ist die Geschichte von der Speisung der 4000 und wir hören auf die Verse 1 bis 9 aus diesem wunderbaren Kapitel. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot seinem Volk, dass sie sich auf der Erde zu lagern hätten. Und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische. Und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000 und er ließ sie gehen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir jetzt noch einmal hören dürfen von diesem gigantischen Wunder, das du damals getan hast in der Wüste in Israel, als du 4000 Menschen satt gemacht hast mit nur 7 Broten, Herr. Dieses gewaltige Wunder dürfen wir heute am Erntedankfest in dieser Predigt betrachten. Und wir wollen dich bitten für die Predigt darüber, dass du uns führst und leitest, Herr, und dass du jedem von uns, die wir jetzt hier in der Kirche sind oder zugeschaltet sind, Erkenntnis gibst über das, was dieses Wunder, was damals passiert ist, mit unserem Leben zu tun hat. Dass das gelingt und dass das passiert, dass wir Erkenntnis haben in dieser Predigt, dass wir deine Stimme hören, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Amen. Als ich letzte Woche begonnen habe, diese Predigt und diesen Gottesdienst vorzubereiten, da hatte ich sehr schnell das Thema. Ich wollte was machen zum Thema Dankbarkeit für den Segen des Herrn. Das ist ja nur auch Thema dieses Gottesdienstes. Und dann habe ich mir die Predigttexte angeguckt und als erstes das Evangelium gelesen. Und ich habe so ein bisschen geguckt, habe gedacht, na, such dir mal einen Text, wo es um Segen geht. Jetzt stehen in diesen 9 Versen nicht einmal das Wort Segen drin, aber hier kommt der Segen des Herrn überreich über einen drüber. Als ich damit fertig war mit dem Lesen dieser 9 Verse, wusste ich, darüber musste predigen, weil das ist so segensschwanger, dieser Predigtext, das ist gigantisch. Ich möchte predigen von dem Segen durch Jesus, den die Menschen damals erlebt haben und den wir heute haben. Und ich habe 7 Punkte heute mitgebracht. Ich möchte sprechen vom Segen des Erbarmen unseres Herrn. Ich möchte sprechen als zweites vom Segen seiner Vorhersehung. Drittens vom Segen der 7. Viertens vom Segen der Ruhe. Fünftens vom Segen der Dankbarkeit. Sechstens vom Segen des Austeilens. Und siebtens vom Segen des Sattwerdens. Das erste vom Segen des Erbarmens. Hier heißt es im Vers 2, da sagt Jesus: Mich jammert das Volk. Mich jammert das Volk. Ihr seht, dass da diese Menschen jetzt sind, die haben Hunger. Die sind von weit her gekommen, ihre Vorräte sind zum größten Teil aufgebraucht und manche von ihnen haben einen weiten Weg vor sich und er sieht diese Situation und er verbalisiert das hier und sagt: Mich jammert das. Im Griechischen steht das Wort, das heißt so viel wie Mitleid haben. Ich habe Mitleid mit ihnen. Und dieses Mitleid haben, dieses Erbarmen zeigt die starke innere Anteilnahme am Leib derer, die da sind, halt, dass die da Hunger haben. Und der lebendige Gott macht sich diese Not in Jesus Christus zu eigen. In der letzten Woche hat mein Hund draußen mit einem anderen Hund gespielt. Die sind hin und her gewetzt in der Nachbarschaft und mein Hund und der andere Hund, die waren dann ganz, ganz durstig halt, ne? Die hatten bei der Hitze, es war ein bisschen wärmer letzte Woche halt, und nach dem vielen Laufen dann richtig den Zug zum Wasser, aber hatten kein Wasser. Und was mache ich da als gutes Herrchen? Bin ich reingegangen, habe so eine ganze Schüssel Wasser geholt, den beiden hingestellt und die haben dann geschlabbert wie die Weltmeister halt. Ich habe ihnen zu trinken gegeben und da ging es ihnen besser. Jetzt habe ich kein Herrchen, ich habe einen Herrn. Und der ist noch viel, viel aufmerksamer als ich meinem Hund gegenüber. Der sieht, wenn ich irgendwas brauche. Das sagt mir diese Geschichte. Was für ein Segen. Der hat nicht nur einen Blick gehabt für die, die damals in der Wüste waren und hungrig gewesen sind. Der sieht auch immer wieder seinen kleinen, mickrigen, sündigen Diener Olaf Latzel und hat immer wieder Erbarmen mit ihm. Was für ein Segen. Da kann man nur dankbar für sein. Und wisst ihr, das bezieht sich nicht nur auf die 4000 damals in der Wüste und auf mich, ich darf es dir auch heute nochmal zusprechen. Auch du hast kein Herrchen, du hast einen Herrn, den Schöpfer dieser Welt. Und er hat dich lieb, der ist für dich in den Tod gegangen. Und wenn du ein Problem hast, dann jammert ihn dann, dann hat er Mitleid mit dir. Das darfst du wissen, du bist nicht alleine. Dein Helfer steht dir helfend, begleitend, beschützend zur Seite, Jesus Christus. Und wenn man das verstanden hat, dass Gott mit einem Erbarmen hat, dann ist das so großartig, dass man selbst Schweres tragen kann. Der große Pfarrer Philipp Friedrich Hiller, der war ein guter Prediger und dann ist das Furchtbare für ihn passiert. Er hat seine Stimme verloren, konnte einfach nicht mehr sprechen. Das ist für einen Pastor natürlich Knockout-Kriterium. Und damals, vor 250 Jahren, da gab es noch keine Arbeitslosenversicherung, keine Pensionskassen. Das hieß, der konnte auch seine Familie nicht mehr ernähren. Der konnte das Wort Gottes nicht mehr weitersagen. Das Einzige, was er noch konnte, schreiben. Dann hat er angefangen, Lieder zu schreiben. Und die Gemeinde, der er vorgestanden hat, erkannt, das ist so wichtig, den schmeißen wir nicht raus. Obwohl unser Pfarrer nicht mehr predigen kann, der kann nicht mehr Beerdigung halten, gar nichts mehr machen, den müssen wir halten. Und da schreibt er ein Lied, in dem er das verarbeitet hat. Da wurde die Stimme verloren, hat er tiefen Elend, hat erlebt, wie Gott da ist, wie er ihn segnet, auch in diesem Schwieren, dass er ihm hilft. Da hat er dieses Lied geschrieben: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung derer ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und das hat er über 1000 Lieder geschrieben, nicht Jesus Christus herrscht als König, was er alles an wunderbaren Liedern uns auch übermittelt hat, zu sagen hat. Aber das durfte er in seinem Leben erfahren, gerade in der schwersten Not. Da ist ein Gott da, der sieht ihn, der hat Erbarmen mit ihm. Mir ist Erbarmung widerfahren. Das widerfuhr den 4000 in der Wüste und das dürfen wir wissen. Wir haben einen Gott, wenn es uns nicht gut geht, dann schenkt er uns sein Erbarmen, sein Mitleid. Was für ein Segen. Das ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, dass wir in Jesus Christus den Gott haben, der uns segnet durch sein Erbarmen. Das Zweite, wodurch wir gesegnet werden, das ist die Vorhersehung. Wir haben einen Gott, der alles schon im Vorhinein weiß. Alles. Der weiß ja, wie die ganze Welt zu Ende geht. Das ist ja geschrieben in der Offenbarung. Der weiß um alles, was kommen wird. Bei dem ist das alles auch schon passiert. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber Gott ist ein Gott der Vorhersehung. Das wird immer wieder, gerade auch bei Jesus, thematisiert. Als da mal dieses Gespräch kommt über die Tempelsteuer, wo gefragt wird und Petrus dann insistiert, da sagt er zu Petrus, jetzt pass mal auf, nimm deine Angel, schmeiß die Angel aus, dann kommt der nächste Fisch, den du fängst halt. Der hat ein 2-Drachmen-Stück im Maul halt, ne, und das gibst du dann zur Steuer für mich und für dich. Der macht das und genauso passiert es. Jesus wusste, da schwimmt ein Fisch her und der hat ein 2-Drachmen-Stück. Welcher Fisch hat schon irgendwie ein Münzstück im Maul? Halt, aber den fängt auch Petrus Knauder. Vorhersehung. Oder wenn wir daran denken, als da das letzte Abendmahl gefeiert wird, da sagt er den Jüngern, geht mal da in die Stadt, da kommt ein Mann mit einem Krug auf dem Kopf, halt, dem sagt er das, der führt euch in einen großen Saal, da sind viele Kissen, weiß er alles, Vorhersehung. Der wusste auch um das, was Judas tun würde. Wir haben einen vorhersehenden Gott, der alles weiß. Der wusste um den Tag meiner Geburt, als ich geboren wurde. Der weiß auch, wann ich sterben werde. Er weiß auch, so sagt es die Heilige Schrift, um jedes einzelne Haar, was runterfällt von meinem Kopf, auch von euren Haaren, ein vorhersehender Gott. Und das wird deutlich hier in dieser Geschichte, auch hier seine Vorhersehung. Man überliest das so schnell, denn Jesus sagt, wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten. Die würden es nicht schaffen. Die würden in der Wüste kollabieren, die schaffen es nicht, da würden einige von denen sterben. Denn sie sind von weit her gekommen. Er weiß, was passiert und dann ändert er das Schicksal, was passieren würde, wenn er nicht eingreifen würde. Er ist ein Gott der Vorhersehung, der immer wieder seinen Segen den Seinen schenkt, dass sie einfach von schlimmen Schaden behütet werden. Deitenbeck, der große Prediger aus dem Westfälischen, der hat einmal von den Segensüberraschungen Gottes auf dem Weg gesprochen. Man lebt auf einmal etwas und kann dann ein bisschen später feststellen, oh, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich es nicht geschafft. Wenn die und die Sache, die mir vielleicht sogar im Moment als Angang vorkommt, nicht geschehen wäre, dann hätte sich vieles schlimm erlebt. Wenn man einen geistlichen Blick hat auf sein Leben, dann darf man immer wieder einfach auch aufmerksam werden auf solche Segensüberraschungen, wo unser vorhersehender Gott Dinge getan hat, damit wir nicht in die Fallen des Teufels tappen, dass wir nicht durch unsere eigene Sündhaftigkeit Dinge blockieren. Was für ein Segen, dass wir solch einen Gott haben in Jesus Christus, der unser Leben kennt, der das auch vorhersieht und der uns immer wieder hilft und immer wieder bewahrt und immer wieder das schenkt, was eben auch die 4000 hier erleben dürfen. Die machen sich auf den Weg und auf dem Weg, der vor ihnen liegt, hat unser Herr schon gesehen, was Schwierigkeiten kommen und er versorgt sie. Der Segen der Vorhersehung. Ein drittes, was wir an Segen hier in dieser Geschichte sehen dürfen, ist der Segen der Sieben. Ich schicke das direkt voraus, ich bin nicht irgendwie so ein Zahlenmystiker, und der jetzt durchgehen könnte, bei allen Zahlen, die uns gegeben sind, halte ich die 1, die 3, die 6, die 7, was weiß ich alles ist halt, um da irgendwas zu erklären können. Und trotzdem muss man eines sagen, in der Bibel hat eine Zahl einen ganz besonderen Segen, das ist die 7. Also hier in der Geschichte ist es so, als Jesus fragt, wie viel Brote habt ihr denn? Da sagen sie 7. Das ist ja vollkommen unerheblich für die Geschichte. Unserem lebendigen Gott ist es möglich, aus Steinen Brot zu machen. Der braucht nicht irgendwie so wie so ein bisschen Hefeteig oder sonst irgendwas, so, der sich dann entwickelt, oder so ein Pilz, der dann größer wird, so wie den wir in den Kühlschrank stellen. Nein, dem ist das vollkommen egal. Aber es könnten ja auch 3 Brote gewesen sein oder 30, um 4000 satt zu machen, reichen die auch nicht. Aber es ist ganz wichtig, es ist die Zahl 7 wieder hier. Sie haben 7 Brote. Und als sie dann hinterher die Brocken beieinander sammeln, wie viele Körbe sind dann voll? Auch wiederum 7. Nicht 3 Körbe, nicht 30 Körbe, es sind 7 Körbe voll. Es gibt ja noch eine andere Speisung von vielen tausend Menschen, die Speisung der 5000. Als die gespeist werden, da ist es ähnlich, da fragt Jesus auch, was habt ihr denn? Und dann sagen die, ja, wir haben 5 Brote und 2 Fische. 5 und 2 sind dann eben auch wieder 7. Also das kommt immer wieder vor, diese Zahl 7, dass die in einer ganz besonderen Verbindung zu unserem Herrn und Gott steht, dass ein besonderer Segen da drin steht. Also schon die Schöpfung vollzieht sich ja in 7 Tagen, nicht in 10, nicht in 5 und auch nicht in 13 Milliarden Jahren, in 7 Tagen geschieht die Schöpfung. Die Priester im Alten Testament, wenn sie die Reinigung, ob das nun an einem Haus gewesen ist oder wenn jemand sündig gewesen ist, wie oft mussten sie das Blut besprengen? 7-mal. Als Josua mit Israel Jericho einnehmen muss, da sollen sie 7 Tage lang blasen mit 7 Priestern halt, bis dann die Mauern umfallen. Und wenn man sich ein bisschen im Neuen Testament auskennt, also was da alles für Segensworte sind halt, die immer siebenfach sind, die 7 Ich-Bin-Worte, das war ja so einer meiner ersten Amtshandlungen, dass ich die ins Treppenhaus habe reinbemalen lassen, zu sagen, dass wenn ihr hochgeht bis ins Glockenturm, alle 7 Ich-Bin-Worte unseres Herrn und Heiland Jesus Christus lest, müssen unsere Konfirmanden auch immer auswendig lernen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, lernt sie auswendig halt. Die 7 Seligpreisungen der Offenbarung, die so besondere Inhalt haben, was in der Endzeit letztlich passiert. Die 7 Worte Jesu am Kreuz, das, was uns die Evangelien übermitteln, es sind nicht 15 Worte, es sind nicht 3, es sind 7 Worte am Kreuz. Und dann, wenn wir in die Offenbarung gucken, die 7 Geister Gottes vor dem Thron, die 7 Fackeln vor dem Thron, die 7 Posaunen, die 7 Sendschreiben, die 7 Siegel, die 7 Augen des Lammes, auch die 7 Zorneschalen, immer wieder die 7. Und natürlich von der 7 weg, der Teufel, der hat damit nichts zu tun, seine Zahl ist 666. Also der es eben nicht schafft, der nicht göttlich ist, halt zu sagen. Also es liegt ein besonderer Segen in der 7. Nochmal, nicht, dass ihr jetzt denkt, so nach dem Motto, also wenn ich im Hotel einchecke, dann nur noch im 7. Stock, Zimmer 7 oder sowas, alles zu sagen. Wir wollen das nicht zahlenmystisch übertragen. Aber die Bibel hat einen Hinweis darauf, dass die 7 etwas ganz Besonderes ist. Der Segen, der in dieser Zahl ist, und das führt für mich vom 3. Punkt zum 4. Punkt direkt hin, der überleitet, nämlich zum Segen der Ruhe. Denn was ist das Besondere? Der Segen der Ruhe, das eben Gott auch angeordnet hat. Am 7. Tag sollt ihr ruhen. Das tut Jesus eben auch hier. Er sagt zu dem Volk, und er gebot dem Volk, sich auf der Erde zu lagern. Ruhe. Eigentlich würde man ja sagen, hey, wir haben nichts zu essen, jetzt müssen wir uns bemühen. Also wenn ich das so wäre, würde ich sagen, so richtig militärisch halt, also 1000 Mann gehen jetzt erstmal auf die Yacht, 1000 Mann sorgen für Feuerholz, na, und die Resten, wir machen ja erstmal alles beieinander, wir müssen das organisieren. Wir müssen erstmal etwas tun, damit wir das alles hier hinkriegen. Nein, was macht Jesus? Er sagt, Ruhe, ihr lagert euch erstmal. Alle hinsetzen, hinlegen, ich kümmere mich um alles. Die Jünger teilen aus, Ruhe. Am Dienstag hatten wir Konfirmandenunterricht. Da haben wir nochmal gesprochen über das vierte Gebot, dass ja das längste Gebot ist. Ist auch das einzigste Gebot, das begründet wird ausführlich. Das vierte Gebot, das Sabbat, das Sonntagsgebot, das uns sagt, wir sollen 6 Tage arbeiten und am 7. Tag, da ziehen wir alle Stecker, da sollen wir ruhen, da sollen wir uns lagern. Denn dann wird uns Gott segnen, so hat das verheißen schon bei der Schöpfung. Der Herr segnete den Sabbattag und heiligte ihn, so heißt es im vierten Gebot. Und ganz interessanterweise, das wird zweimal unterschiedlich begründet. Einmal so sagen das die Theologen, ist es geschichtstheologisch und einmal ist es schöpfungstheologisch. Einmal wird das, es werden ja zweimal die 10 Gebote überliefert, einmal in 2. Mose 20, einmal in 5. Mose 5 und in 2. Mose 20 heißt es, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag. Also hier ist es schöpfungstheologisch begründet. Der Herr ist so. Also sollen wir es auch so tun und dann bekommen wir den Segen. Und in 5. Mose 5 wird dieses Gebot so begründet, nämlich dass wir daran zurückdenken, dass wir Knechte in Ägypten waren. Da heißt es, du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr dein Gott dich von daher herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Ein Segen, den wir darin haben, hier in dieser geschichtstheologischen Begründung geht es darum, unsere Befreiung aus der Sünde. Wir denken ja nicht mehr an das Ägyptengeschehen, wir denken an das, was auf Golgatha passiert ist und in der Auferstehung, dass wir herausgeführt sind. Deshalb feiern wir auch nicht mehr den Sabbat, sondern den Sonntag als 7. Tag, weil unsere Herausführung eine viel größere ist als das, was damals mit dem Volk Israel geschehen ist, als sie aus Ägypten geführt wurden. Wir sind aus der Knechtschaft des Todes befreit, aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt. Und dazu brauchen wir Ruhe, dass wir das bedenken, dass wir uns lagern sollen, dass wir 6 Tage arbeiten sollen, auch keine 5-Tage-Woche, keine 4-Tage-Woche, sonst irgendwas. Das sind so alles Ideen von Gewerkschaften. Wir arbeiten 6 Tage und 1 Tag machen wir Ruhe. Das ist das biblische Gebot. Aber da machen wir auch wirklich Ruhe. Und da liegt ein Segen drauf. Ein absoluter Segen. Wir denken ja immer, na, wenn wir das auch noch zuschlagen, dann haben wir in der Woche noch mal ein bisschen mehr. Ob wir nun uns für eine Prüfung vorbereiten oder ob wir das Haus renovieren. Jetzt müssen wir mal 5 Grad sein lassen fürs nächste halbe Jahr. Ist so eine Notsituation. Wir sind ja schlauer als der Schöpfer dieser Welt. Wir brauchen den Schabbat, wir brauchen den Sonntag nicht, wir brauchen die Ruhe nicht. Und wir entziehen uns damit des Segens. Aber das macht die Gemeinde Jesu Christi aus. Das macht es schon Volk Gottes im Alten Bund aus. Was ist das Kennzeichen für das Volk Israel? Die Beschneidung und das Halten des Sabbats. Und für uns gehört die Ehrung des Sonntags mit dazu. Und nicht, weil das jetzt ein Gebot ist, was wir machen müssen, so nach dem Motto, das verbietet jetzt wieder die Kirche, das verbietet der Pastor halt. Nein, weil wir darin den Segen kriegen. Wenn wir das nicht haben, keine Ruhe haben, wenn wir uns nicht lagern, dann entziehen wir uns des Segens. Und ich warne da ganz scharf vor, denn das ist nicht umsonst das längste Gebot und zweimal unterschiedlich begründet. Alle anderen, die sind ganz, ganz kurz formuliert. Wir Menschen glauben gerade an dem Punkt, das können wir aussetzen. Also du sollst nicht töten, also nicht unrechtmäßig morden, du sollst nicht Ehe brechen, leuchtet sofort ein, da lassen wir meistens noch die Finger von halt. Gott sei Dank. Aber beim Sonntagsgebot, da meinen wir es ja besser zu wissen. Und dann sind wir sehr schnell bei der Welt, die da draußen auch heute wieder tobt. Die letzten 3 Sonntage. Vor 3 Wochen ist es hier gewesen, Drachenbootrennen, haben sie alle geschrien, getrommelt, schon morgens um 9 Uhr halt. Nicht? Da war Party. Letzte Woche war hier draußen Straßenarbeiten halt. Da muss ja gearbeitet werden. Punkt 10 Uhr ging es hier los, haben sie alles hier aufgemeißelt halt. Ne? Zu sagen, da müssen Menschen arbeiten am Sonntag. Heute ist Extremsport. Also ich schimpfe die Menschen nicht draußen, aber das ist ja die Welt, die hat keine Ahnung von dem Segen Gottes. Dem entnimmst du dich. Das brauchst du als Mensch. Das ist ein Segen, dass Gott uns das mitgibt, zu sagen, was für ein Segen, dass wir Ruhe haben dürfen. So wie Jesus auch hier dem Volk sagt, hey, lagert euch, habt Ruhe, zieht die Stecker, ich bin da. Denk über mich nach, nicht rumlaufen, jagen, Feuer machen und den Tisch mähen. Nein, denk über mich nach, da ist der Segen drin, das ist das. Wir haben die Lesung vom reichen Kornbauer gehört, das war auch so einer, der ist auch nur durchgebaut und größere Scheunen bauen und alles machen halt. Und auf einmal spielt Gott keine Rolle mehr. Und das weiß Gott, dass wir so ticken als Menschen. Das versucht der Widersacher immer wieder zu machen mit all der Unruhe, mit all den Ängsten halt. Und er sagt euch, hey, keine Sorgen machen, Ruhe, erstmal lagern. Und da steckt ein solcher Segen drin. Und wenn es nicht nur reichen würde, dass die Schrift das sagt, bitte könnt ihr mit jedem Arbeitsmediziner sprechen, mit jedem Psychologen, was passiert, wenn der Mensch ruhelos ist und pausenlos nur noch in seinem Sorgen nur noch macht und ein Termin hetzt nach dem anderen. Dann kommen all diese zivilisatorischen Erkrankungen, Burnout und was es alles ist, zu sagen, die Leute brechen beieinander, die verschmachten auf dem Weg. Wir brauchen Ruhe. Und in dieser Ruhe, die Gott gebietet, liegt ein Segen. Wie toll, dass Herr uns so klar das gesagt hat, wie unser Leben funktioniert und wie wir den Segen bekommen. Ein fünftes, wo wir den Segen drin sehen dürfen, das ist die Dankbarkeit. Und Jesus, heißt es hier im Vers 6, nahm die 7 Brote, dankte und brach sie. Jesus dankt. Und er ist unser Herr und Heiland, ihm folgen wir nach. Und wenn er hier dankt, und ich sage, na, das ist selbstverständlich, sondern er selber, der Schöpfer aller Dinge ist, dankt dafür, dann wissen wir, hey, wir dürfen, wir sollen, auch wir müssen danken. Das ist das Thema des Erntedankfestes, dass wir gerufen sind zur Dankbarkeit. Und ich möchte uns das nochmal deutlich machen, an den 3 Beziehungsebenen, in denen wir leben, welchen Segen die Dankbarkeit hat. Wir leben in 3 Beziehungsebenen. Wir leben erstens in der Beziehungsebene zu uns selber, wir leben zweitens in der Beziehungsebene zu unseren Mitmenschen und drittens leben wir in der Beziehungsebene vor dem lebendigen Gott. Und wenn wir dankbar sind, dann werden alle 3 Beziehungsebenen verbessert, die werden richtig gepusht, dann geht es allen 3 Beziehungsebenen besser. Als erstes in der Beziehungsebene gegenüber dem lebendigen Gott. Es ist der Wille Gottes, dass wir ihm dankbar sind. Wir können dem nichts bringen. Also wie wenn der uns was Gutes tut, dass wir dann sagen, ja, wir geben irgendwie einen Geldbetrag oder sonst irgendetwas zu sagen, so nach dem Motto, wie wenn man vom Nachbarn ein Geschenk zum Geburtstag gegeben hat, gebe ich dem zu seinem Geburtstag wieder eins zurück. Er, der uns alles gegeben hat, dem alles gehört, dem können wir nichts geben. Das Einzige, was wir dem geben können, das ist unsere Liebe und unsere Dankbarkeit. Das möchte er. So steht es auch in der Bibel halt, 1. Thessalonicher 5. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dankbar sein, das möchte er. Und nicht so erzwungen, oh, jetzt hat der Pastor das gesagt, jetzt jeden Tag, nächste Woche nehme ich mir vor Pflicht, 10 Minuten muss ich danken. Nein, wenn du gut Sonntag hältst, also gut Ruhe hast und darüber nachdenkst, was der Herr für dich getan hat, dann wirst du dich nicht zwingen müssen, dann bricht es aus dir raus. Da kannst du gar nicht anders, als diesem Gott zu danken. Schau mal auf dein Leben, was der lebendige Gott nicht alles Gutes dir getan hat, nicht? Dann dank ihm. Und je mehr du ihm dankst, desto mehr wirst du Grund zum Danken finden. Und das ist eine gesunde Beziehung, wenn man in Dankbarkeit vor dem lebendigen Gott steht. Das ist etwas, was er möchte halt, nicht, dass wir da uns zu hinbringen. Aber nicht nur in der Beziehung zum lebendigen Gott ist das das absolute Plus, wenn wir dankbar sind, was das ein Segen bringt. Nein, auch im Segen zu unseren Mitmenschen. Also wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der selbst herrlich ist, nicht dankbar ist, sondern stolz auf das, was er getan hat, jemand, der meint, alles dreht sich um mich, dann wisst ihr, das sind nicht so besonders angenehme Menschen. Aber wenn ihr so jemanden habt, der einfach nur dankbar ist, egal was er hat, ob es viel ist, ob es wenig ist, da wisst ihr, mit dem zusammenzuleben, das ist sehr angenehm, wenn Menschen dankbar sind. In zwischenmenschlichen Beziehungen, ich bin dankbar meiner Ehefrau für das und das, aber wenn ich meiner Frau undankbar bin, wenn ich denke, ja, die hat wieder nicht erkannt, was mit flaschenpollen Ehemann sie verheiratet ist und hat sie da nicht aufgeräumt, das nicht gekocht, dieses, jenes nicht gemacht, da wisst ihr, was in unserer zwischenmenschlichen Beziehung passiert hat. Ne? Aber Dankbarkeit zu wissen, hey, wie dankbar darf ich sein für diesen Menschen, den Gott mir zur Seite gestellt hat. Wenn Trauungen hier sind, in der Kirche oder anderswo, dann lese ich grundsätzlich das Wort aus Kolosser 3, wo es heißt, seid dankbar, das kommt ja, und seid dankbar. Ich gebe das den Leuten immer gerne mit für die Ehe, seid dankbar. Aber es gilt nicht nur für die Ehe, es gilt für alle zwischenmenschliche Beziehungen. Mit der Dankbarkeit wird die Beziehung enorm verbessert. Der Apostel Paulus, wenn der einen Brief schrieb, hat er den grundsätzlich immer begonnen mit Danksagung, selbst wenn der mit Gemeinden richtig Clinch hatte, die ihm erklärt hatten, was er für ein Idiot sei, dass er nicht sprechen könnte und was weiß ich nicht alles halt, immer hat er gesagt, ich danke. Also 1. Korinther ist das so gewesen, 1. Korinther 1,4. Ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Obwohl er Clinch mit den Korinthern hat, dankt er die ganze Zeit für sie. Oder wenn er schreibt an Philemon, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Römer 1, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Also bevor der mit irgendjemandem in Kontakt getreten ist, hat er erstmal Gott gedankt für diesen Menschen. Und da passiert etwas, was ganz wichtig ist. Denn wenn ich jemanden für jemanden dankbar bin, dann wird der Groll, den ich vielleicht auf ihn habe, wesentlich kleiner. Es geht ja ganz schnell, nicht, dass wir die Fehler bei jemand anderem finden, wenn einer an uns schuldig geworden ist und dann fangen wir an aufzuregen. Bald haben wir so eine Halsschlagader auf den anderen. Das ist das, was der Teufel will. Der zeigt uns dann immer, wie schlecht der andere ist und was uns an Unrecht getan worden ist. Und dann wissen wir, wie die Beziehung aussieht. Gott will, dass wir anderen Menschen vergeben und dass wir dankbar sind. Und wenn man voller Dankbarkeit für jemanden ist, dann verzeiht man dem auch mal irgendeine kleine Verfehlung. Und so möchte Gott, dass wir miteinander umgehen halt, nicht? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Wurzel, aus der die Nächstenliebe erwächst, das ist die Dankbarkeit. Wenn du sagst, mir fällt das so schwer, jemanden anderen gern zu haben, dann fang mal an, für den zu danken, wirklich hinzugehen und zu sagen, danke, dass ich diesen Menschen in meinem Leben habe, einfach zu gucken. Also es ist ein Segen für die Mitmenschlichkeit, wenn wir dankbar sind für den anderen. Aber es ist nicht nur so, dass wir, wenn wir dankbar sind, unser Verhältnis zu Gott verbessern und zu unseren Mitmenschen, auch für uns selber ist das so enorm wichtig, wenn wir dankbar sind. Also die glücklichsten Menschen sind nicht die, die viel, viel Geld haben, sondern das sind die, die am dankbarsten sind. Und dankbar kannst du auch sein, wenn dein Bankkonto nicht voll ist und wenn du nicht die ganz große Karriere in deinem Leben gemacht hast oder wenn du, was weiß ich, die 100 Meter nicht mehr in 11 Sekunden laufen kannst. Du kannst trotzdem dankbar sein. Und es gibt Leute umgekehrt, die haben vermeintlich weltlich alles, aber sind todunglücklich. Dankbarkeit ist das, worauf es ankommt. Und das ist so auch nicht nur die Wurzel für die Nächstenliebe, es ist auch Wurzel des Glückes halt. Und das Gute ist, zur Dankbarkeit können wir uns erziehen. Das ist eine Tugend, an der wir arbeiten können. Also wenn wir auf unser Leben gucken, da können wir ja anfangen und sagen, ja, was ich alles gerissen und geschafft habe, da kann ich hochmütig und stolz werden. Aber das ist das, was der Widersacher will. Ich kann aber auf mein Leben gucken, mit allen Brüchen, mit allen Schwierigkeiten, und kann anfangen, dankbar zu sein, zu danken. Und je mehr ich dann danke, desto zufriedener werde ich. Und je zufriedener ich werde, desto dankbarer ich werde. Das ist so ein sich selbst verstärkender Zyklus. Das ist was ganz Fantastisches. Wirklich, Dankbarkeit ist so etwas Wunderbares einfach. Und da bist du hinterher einfach zufrieden und glücklich. Also das darf ich euch sagen, so aus meiner Gebetspraxis heraus. Ich habe das auch schon zigmal hier von der Kanzel gesagt, aber sag's heute am Erntedankfest nochmal. Also wenn ich auf Yacht bin, und dann wartet, dass so ein düsiges Wildschwein oder so ein Reh um die Ecke biegt halt nicht. Da hat man ja viel Zeit und da bete ich häufig. Und dann ist es ganz häufig, dass ich wirklich anfange zu danken. Und dann denke ich an all das, was in meinem Leben passiert ist und wie der Herr geführt hat, mit all dem Segen, den er so überreich ausgegossen hat. Und da werde ich richtig froh und glücklich. Und wenn ich dann das Amen gesprochen habe, dann ist es auch egal, ob, wie gesagt, noch so ein Bock dann irgendwann auf der Decke liegt oder auch nicht. Das spielt keine Rolle dann mehr. Einfach sagen, mir geht es einfach richtig gut. Das ist so ein Selbsttherapeutikum. Da steckt so viel Segen drin. Das ist etwas Wunderbares. Und heute ist ja Erntedankfest. Das ist ja nicht meine Idee, sondern das haben die Kirchenväter irgendwann auch gesagt. Das ist so wichtig, das ist so gut, Dankbarkeit halt, ne? Da machen wir mal einen eigenen Sonntag draus, zu sagen, dass mindestens einmal im Jahr das nochmal der Gemeinde vor Augen gestellt wird. Leute, seid dankbar. Das ist so ein Push in der Beziehung zum lebendigen Gott. Das ist so gut für eure zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist so ein Segen für dich selber. Der Segen der Dankbarkeit. Jesus dankt hier. Dann dürfen wir auch hingehen und danken. Ein Sechstes. Vom Segen des Austeilens. Das ist ein ganz anderes Momentum hier in dieser Geschichte. Da heißt es, und da gab es einen Jünger, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Auch hatten sie einige Fische. Er dankt und ließ auch diese austeilen. Also dreimal in diesen beiden Versen ist vom Austeilen die Rede. Sie teilen aus. Und das ist ja so ein Geheimnis, da haben immer wieder so liberale Theologen versucht zu erklären, ja, das müssen wir zwischenmenschlich verstehen, das ist gar kein Wunder, was hier passiert ist, Jesus hat die nicht vermehrt. In Wirklichkeit, als da die Ersten hingegangen sind und haben da ihre Reserven rausgeholt, halt, ne, dann sind die anderen auch noch alle hingegangen, halt nicht, eben haben sie noch alle Hunger, halt nicht, aber auf einmal sind dann alle satt und sind noch 7 Körper voll, als wäre das so ein selbstverstärkender Prozess bei den Menschen gewesen. Das ist es nicht gewesen, sondern Jesus hat das schon vermehrt. Aber es sind Geschwister, die Jünger, das ist ganz wichtig, die teilen es aus. Das, was da ist, teilen die Jünger aus. Hier steht nicht, ne, also das Volk hat auf einmal dann so eine Epidemie, wo die dann die Großzügigkeit erkannt haben und jeder geht an seine eisernen Reserven ran. Nein, die Jünger teilen es aus. Und sie teilen aus und jeder wird satt. Und das ist das, was die Botschaft auch des Evangeliums ist, so eine Grundhaltung. Geben ist seliger denn nehmen. Hier steht nicht, die Jünger sind hingegangen, haben sich erstmal selber den Bauch vollgeschlagen, sondern sie teilen aus und andere werden satt. Was für ein Segen. Und das ist etwas ganz Großartiges, wenn man das erkennen kann für sein Leben, dass tatsächlich das, was Jesus sagt, dass Geben seliger ist als Nehmen, auch für mein Leben gilt. Und es gibt nichts Größeres für ein menschliches Leben, als dass andere über einen sagen können, sein Leben ist für mich ein Segen gewesen. Da ist jemand, der hat sich nicht an mir bereichert, nur von mir genommen, sondern ich bin von ihm beschenkt worden. Gott hat mich durch dieses Leben gesegnet. Das Segnen des Austeilens. Als Abraham berufen wird, da segnet ihn Gott und sagt zu ihm, du sollst ein Segen sein. Und die Jünger, die dürfen austeilen, die dürfen zum Segen für die da werden, die hungrig sind. Und nicht nur mit dem, was sie da weitergeben an Brot, an Mehl, Wasser und Salz, was da alles gegeben ist, sondern die teilen ja später auch das Evangelium aus. Missionsbefehl geht hin in alle Welt, nicht nur dem Volk der Juden, sondern allen das Evangelium zu sagen, austeilen. Da steckt solch ein Segen drin. Und ich darf euch sagen, halt, da dürfen wir zum Segen für diese Welt werden. In dem Materiellen, was wir teilen dürfen, aber auch in dem Evangelium, was wir weiter verschenken können. Das ist was ganz Großartiges. Geben ist seliger denn nehmen. Mich beeindruckt, wenn ich über dieses Wahrwort Jesu nachdenke, immer wieder eine Geschichte von dem Rockefeller. Das wissen wir, das ist zu der damaligen Zeit der reichste Mensch der damaligen Welt gewesen. Ist der erste hier auf Erden, der mehr als 1 Milliarde Dollar hatte. Der reichste Mann, sprichwörtlich, wissen wir heute, reich wie Rockefeller. Mit 33 war er schon Millionär, mit 43 hatte er das größte Unternehmen der Welt und mit 53 war er eben, wie gesagt, der reichste Mann der Erde und der erste Milliardär zu diesem Zeitpunkt. Der war 53 Jahre alt, aber sein ganzes Leben bestand darin, nur für sich. Und gucken, das ist ja ganz klar, self-made Milliardär. Der hat nur gerackt gearbeitet und all die Sorgen. Und wenn du Geschäfte machst, auch wenn es klappt, es geht ja immer weiter halt, nicht? Und er ist über diese Sorgen so krank geworden, dass seine Ärzte ihm nur noch 12 Monate zu leben gaben. Der konnte keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Der hat nur noch trockenes Zwieback gegessen. Der hat nur noch Milch getrunken. Nichts anderes hat er mehr vertragen. Alle Haare waren ihm aus, weil er war körperlich komplett am Ende. Hatte alles Geld der Welt, aber es hat nicht funktioniert. Und die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen. Das war's. Und er war gläubiger Baptist. Und sein Baptistenpastor kommt zu ihm und sagt genau zu ihm die Wahrheit des Evangeliums. Er sagt zu ihm, du musst mehr weggeben. Geben ist seliger als nehmen. Dein Leben war bisher darin gefunden, zu nehmen. Und das hat er umgesetzt in dieser Welt wie keiner vor ihm und kaum jemand nach ihm. Und dann hat ihm dieser Baptistenprediger den Rat gegeben, du musst deine Kohle schneller ausgeben, als sie anwächst. Der hat damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, als er so krank war, 1 Million Dollar in der Woche verdient. 1 Million Dollar in der Woche, damals schon. Das waren unvorstellbare Zeitungen, noch im 19., auch heute noch. Aber so, und hat gesagt, du musst mehr ausgeben, als du einnimmst. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat nicht gesagt, der tickt doch nicht ganz richtig. Der hat das an der Bibel abgeprüft und hat gesagt, das mache ich. Jetzt haue ich mal richtig rein, mich interessieren jetzt die Geschäfte zweitrangig, die lasse ich weiterlaufen, aber ab sofort will ich was für andere sein. Stiftungen gegründet, Dinge unterstützt, selbst hier bis nach Deutschland, Bibelschulen, was der Mann weitergegeben hat an Kohle, unfassbar. Wisst ihr, was passiert ist? Der hat immer mehr Geld gekriegt, der hat immer mehr rausgehauen, aber der ist gesund geworden. Als er aufgehört hat zu denken, oh, nehmen, 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 ich, nein, das Austeilen ist ein Geschenk. Und er ist 97 Jahre alt geworden. Ist nicht nach 12 Monaten gestorben, sondern das war der Switch in seinem Leben. Der Segen des Austeilens. Das dürfen wir hier in der Geschichte erleben. Das dürfen wir als wirtschaftliche Wahrheit bei diesem großen Rockefeller sehen. Aber das dürfen wir auch sehen. Bitte glaubt mir das auch für euer Leben. Austeilen, Evangelium oder auch Materielles, da liegt Segen drauf, vom Segen des Austeilens. Und ein letztes, ein siebtes, vom Segen des Sattwerdens. Da heißt es hier, sie aßen aber und wurden satt. Was ist das für ein Segen, wenn man satt sein darf? Das ist ein Segen, der ist uns auch gar nicht mehr so richtig bewusst, weil wir ja jeden Tag satt werden, Gott sei es gedankt. Ob wir hier nun hier sitzen und bekommen Hartz IV oder ob wir hier sitzen als Bürgergeld oder sitzen hier, haben was weiß ich, 10.000 Euro im Monat, wir alle werden Gott sei Dank satt. Niemand muss mehr hungern. Wir alle werden satt. Wenn wir den Kühlschrank aufmachen zu Hause, die Dinger sind voll. Wir haben alle genug zu essen und wenn einer nicht genug zu essen hat, wir sammeln heute für die Diakonie, bitte, dann könnt ihr kommen, dann werden wir euch als Gemeinde helfen. Das ist gar kein Thema. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Aber Gott sei Dank, wir hier in Deutschland, kein Problem für uns. Weltweit ist das ein Stück weit anders. Etwa 18% der Menschheit leiden unter Hunger. 800 Millionen ganz akut, die haben nicht genug zu essen. Und nochmal 800 Millionen, die wirklich jeden Tag nur darum kämpfen, die gehen arbeiten, nur damit es irgendwie reicht für sie und für ihre Familie. Das ist ein Wahnsinn. Und wir haben jeden Tag genug zu essen. Die meisten wie ich, auch unter uns, so viel, dass wir eher mal hungern müssten halten. Aber wir sagen, das ist nicht gut für die Gesundheit, halt zu sagen. So viel an Essen ist da. Aber am Erntedankfest dürfen wir darüber nachdenken, nicht über unseren Body Mass Index, sondern zu sagen, was ist das für eine Gnade, dass genug Kalorien jeden Tag am Teller sind. Na, was für eine Gnade. Wochenspruch, alle Augen warten auf dich, du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Jawohl, jetzt 56 Jahre. In 56 Jahren musste ich nicht einen Tag hungern. Was für ein Segen. Lobpreis und Ehre dir, dem lebendigen Gott, für diesen Segen. Was für ein Segen, in dem wir leben dürfen halt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sagte es eben schon, in anderen Teilen dieser Welt ist es, das wisst ihr alle, anders. Und es war auch in unserem Vaterland anders. Und wir wissen nicht, ob das in 100 Jahren auch hier in Deutschland noch sein wird. Nobody knows. Aber eins dürfen wir wissen, heute für diesen Tag, wo wir stehen, heute an diesem Erntedankfest, dürfen wir Gott Dank sagen dafür, dass wir im letzten Jahr satt geworden sind und dass wir auch am heutigen Tag satt werden. Was für etwas Großartiges halt, nicht? Sie aßen aber und wurden satt. Auch ich heute Mittag werde essen und werde satt werden und ihr genauso. Was für ein Geschenk von unserem Herrn und Heiland, was für ein Segen. Vom Segen durch Jesus Christus. Erstens vom Segen seines Erbarmens, zweitens vom Segen seiner Vorhersehung, drittens vom Segen der Sieben, viertens vom Segen der Ruhe, fünftens vom Segen der Dankbarkeit, sechstens vom Segen des Austeilens und siebtens vom Segen des Sattwerdens. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr segnest. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und segnenden Gott. Amen. Wir hören den Kuh.